Bier am Feierabend. Der Podcast.
Servus zu einer neuen Folge von Bier am Feierabend. Und ich sag Servus, weil ich bin jetzt... Bin ich noch in Lissabon?
Nein!
Bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt nämlich wieder in meinem Minga zurück und sitze hier neben meinen lieben Freunden, dem...
Florian, der hier vor Hitze fast schon zerfließt an diesem Esstisch, an diesem wunderbaren, sonnigen, immer noch warmen Abend.
Und die Simone, die natürlich total hitzeresistent ist und der das total viel Spaß macht.
Das glaube ich dir nicht.
Temperaturen draußen zu sein. Nicht, Flo?
Nein, das glaube ich nicht. Es ist echt unfassbar warm. Überall in jedem Gebäude, in jeder U-Bahn, in jeder S-Bahn. Es ist unfassbar.
Jeder Schritt. Jeden Menschen riechen.
Ja. Lecker, so toll.
Ja, aber kommen wir apropos lecker. Danke. Ja, ich freue mich auch wieder sehr, hier zu sein. Und ich kann auch später gleich mit einer Geschichte euch schocken. Aber davor, apropos lecker, was trinken wir denn heute Feines?
Dani und ich trinken heute einen California Chardonnay New World's Wines.
Ah, das klingt wieder
ist ein sehr, sehr schöner, es ist ein sehr schöner Weißwein aus dem letzten Jahr mit 12,5% Alkohol, der bei der Hitze natürlich schon auch so ein bisschen reinknallt. Gut, dass wir alle zu Abend gegessen haben.
Natürlich. Und zwar guten Onkel Bens Reis habe ich gegessen, weil hier um 8 in München abends ja schon alles zu hat. An Bäckern oder keine Ahnung was. Richtig peinlich Großstadt. Deswegen gibt es bei mir auch nur ein Wasser. Ja,
aber apropos, stoßen wir doch mal an, dass wir jetzt alle wieder zusammensitzen. Unser lieber Manuel ist hoffentlich nächste Woche wieder dabei.
Genau, wir haben Feierabend wieder vereint.
Ja.
Mein Glas ist leer.
Pardon, ich schenke mal nach.
Huch, interaktives Moment.
Gut vorbereitet, das Ganze. Mensch. Ja, du Flo, jetzt wo das hier so trocken ist, da wird der Wein super, habe ich gehört.
Da wird der
2018er Wein, der wird ein Knaller.
Das wird nächstes Jahr der beste 2018er blauer Zweigeld ever.
Ja,
das
aber kann ich euch schon versprechen. Es gibt zwar keine Pommes mehr, aber dafür einen geilen blauen Zweigeld.
Ja,
das ist viel wichtiger, ne?
Das stimmt. Ich wollte euch ja gerne einen grünen Wein mitbringen. Habt ihr davon schon mal was gehört?
Grüner Zweigeld?
Nein.
Es ist nicht alles Zweigeld.
Ja. Aber in Portugal gibt es ja statt oder neben dem roten und dem weißen Wein auch einen grünen Wein. Und den wollte ich eigentlich gerne mitnehmen, aber mein Koffer war zu schwer. Man darf ja nur 23 Kilo mit nach Hause bringen und meiner war 26 Kilo schwer. Und dann musste ich eben zwei Weinflaschen rausnehmen, richtig alkoholikermäßig. Kam ich mir am Flughafen erst meinen Koffer ausgemacht, zwei Flaschen raus, die ich dann aber einer Putzfrau geschenkt habe. Und die hat sich sehr drüber gefreut. Oh. Und dann war erstmal mein Koffer verschollen, als ich dann in München angekommen bin und den eigentlich von der Gepäckausgabe abholen wollte und habe den aber gerade erst zurückgekriegt. Gestern bin ich angekommen und jetzt Gott sei Dank vorhin kam er per Post zurück.
Ja, also per Post, da kam ein Mann und hat ihn hochgebracht in den fünften Stock.
Ohne Aufzug.
Respekt hier bei der Hitze. Ja. Wie ist denn, Dani, wie funktioniert denn Dani, wie funktioniert grüner Wein? Wir können das bis zum nächsten Mal auch recherchieren, aber...
Du, Flo,
ja, wir waren ganz verwundert, weil wie ich ja bei der Dani in Lissabon war, hat sie auch einen grünen Wein bestellt. Und dann
wurde ich erst mal schön
kam der und dann war der rot.
Mhm. Ach,
es war einfach ein Rotwein. Aber dann haben wir uns sagen lassen, es gibt grünen Rotwein und grünen Weißwein.
Ah, es gibt ja auch grünen Veltliner.
Im Nachhinein wurde mir aber gesagt, ich wurde veräppelt. Das stimmt gar nicht. Es gibt eigentlich nur einen grünen Wein und das ist nämlich so, dass das ist einfach die wörtliche Übersetzung. Gemeint ist nämlich der eher junge Wein und der stammt aus dem Anbaugebiet zwischen den Flüssen Douro und Minho im Norden des Landes, falls ihr das noch nicht wusstet.
Doch, klar, genau. Weinkunde und so.
Es ist auf jeden Fall interessant, dass es ja immer noch so Sachen gibt, die man so gar nicht hier, obwohl alles Europa ist, hat man die auch hier bei uns gar nicht so auf dem Schirm. Das ist immer wieder überraschend. Schade, dass du ihn nicht mitbringen konntest, aber ich denke, auch hier kann man in einer ausgewählten Weinhandlung grünen Wein erwerben. Vielleicht sollten wir das dann zum nächsten Mal tun, zusätzlich zum blauen Zweigeld. Das
ist deine Aufgabe. Kannst du ja gleich auf deinen Aufgabenzettel schreiben.
Genau, ich notiere es mir auf meinen, just in diesem Moment auf meinen Aufgabenzettel, grünen Wein aus Portugal auch hier beim nächsten Mal mitzubringen.
Richtig, sehr gut.
Genau, und wie gesagt, das Grün bezieht sich nur auf die Region. Es gibt aber eben auch Rot- und Weißwein, aber ich glaube nicht, dass ich diesen roten Wein da getrunken habe. Mir wurde da tatsächlich, glaube ich, echt was anderes aufgetischt, weil das war ja sowieso diese ganze E-Bike-Tour, die wir da ja zusammen gemacht hatten, war ja so ein bisschen fragwürdig. Also der Typ meint, also unser Tourguide hatte ja eben erzählt, dass er sich ja nicht auskennt. Dann hatten wir gegessen in einem Ultra-Touri-Restaurant, also ja.
Ein Tourguide, der sich nicht auskennt, ist generell
schwierig. Es war wirklich so, also er ist selber halt Deutscher. Und seit ein paar Monaten, glaube ich, war er dann da dort und er hat halt so auch schon so den Einstieg gemacht. Ja, also dann schaue ich mal, was ich euch mit meinem Halbwissen da vermitteln kann. Das ist halt schon so, wir sind hier da, um eine Sightseeing-Tour zu machen, damit du uns das erzählst. Ja. Also wirklich.
Mei. So, aber letztendlich, halt, ne? Eben, wir hatten einen Faktenfloh in Portugal erwartet, aber was haben wir gekriegt? Nee.
Ja.
Halbwissen.
Das ist sehr schön. Dass es dann doch nicht 1:1, dass ich dann doch nicht 1:1 austauschbar bin. Ja, ja, genau, nein, super. Aber Dani, du hast angeteasert, dass noch irgendwas passiert ist in Portugal, ja. So am letzten Tag, also vorgestern.
Und das war eins meiner Highlight-Erlebnisse, würde ich mal sagen. Und zwar, Simone, ich war ja auch, glaube ich, mit dir in diesem einen Laden bei mir gegenüber. Es gibt ja nicht nur Supermärkte, sondern auch kleinere so Kioske, die es jetzt ja hier, die sind gar nicht so verbreitet, aber in Portugal gibt es ja in jeder Ecke eigentlich, die bis 24 Uhr offen haben oder so, wo du eigentlich auch noch wie in einem Supermarkt alles einkaufen kannst, nur ein bisschen teurer. Und da.
Für Späti.
Ja, für Späti.
Der portugiesische Späti. Mhm.
Und da war ich immer eigentlich einmal die Woche und habe da halt immer was eingekauft. Und jetzt, kurz bevor ich abgereist bin, habe ich halt den Ladenbesitzer noch gefragt, wie viel denn so ein Kirschlikör kosten würde, der auch typisch ist für Lissabon.
Ja, so weil geil in so einem Becherchen aus dunkler Schokolade.
Das trinkt man als Shot. Den hätte ich gerne mitgebracht, aber der Verkäufer meinte, der kostet eben 40 Euro. Dann meinte ich, ja, jetzt müsste ich mir das nochmal überlegen, weil es eben ein Geschenk und so. Und dann bin ich eben die Woche drauf nochmal hin und habe gefragt, ja, haben Sie denn vielleicht auch den Likör als kleines Fläschchen, jetzt nicht als 1-Liter Flasche oder so. Dann meinte er, nee, habe ich nicht. Dann hat er mich erstmal so weiter durch den Shop laufen lassen. Dann dachte ich mir, okay, jetzt, wenn er die kleine Flasche nicht hat, dann kaufe ich da jetzt nichts. Das ist mir jetzt doch dann zu viel Gewicht und zu teuer und habe dann stattdessen zwei so kleine Dosen. Das brasilianische Getränk gekauft. Also auf jeden Fall so ein das, was du auch bestellt hattest bei der E-Bike-Tour.
Ah ja, das grüne Ding da.
Ja, genau. Ich schau gleich nochmal. Auf jeden Fall egal. Ich hatte was anderes gekauft, was günstiger war. Und dann meinte er so, okay, hier 2 Euro. Hast du nochmal Zeit, dass ich dir kurz ein Video zeigen kann? Und dann dachte ich mir schon, oh Gott, was ist denn jetzt? Und dann machte er so seinen Laptop an und dann zeigte mir ein Video von mir und Jay, wie wir vor ein paar Tagen in dem Laden waren. Und wie wir nach hinten gegangen sind zu der Hundefutterabteilung und wie ich sah, muss ich zugeben, ein bisschen komisch aus. Ich habe mal zweimal die Hand ins Regal getan, aber man hat nicht gesehen, dass ich irgendein Produkt entwendet habe oder irgendwo eingesteckt habe. Ich habe nur zweimal meine Hand ins Regal getan und das war dann so abgehackt quasi. Man hat das Bild nicht mehr gesehen, wo meine Hand dann quasi geändert hat oder so. Man hat nichts Verdächtiges gesehen. Vielleicht hätte man sich kurz fragen können, was hat sie jetzt da angeschaut? Egal.
Auf jeden Fall meinte er,
in der Hundefutterabteilung.
Meint er so. Was sollst du denn damit nehmen? Übrigens, wer Jay nicht kennt, letzte Folge. Genau.
Meint er so, ich glaube, du hast hier Likör. Du hast hier Likör geklaut. Wenn du nicht zugibst, dass du das geklaut hast, rufe ich die Polizei an. Und das war eben an dem einen Tag, wo ich eben wenig geschlafen hatte. Ich war erstmal perplex, dachte mir, okay, in was für einem falschen Film bin ich denn jetzt hier gelandet? Muss ich mich jetzt irgendwie rechtfertigen? Für was jetzt? Hä? Und bin dann erstmal gemeint, okay, stopp. Da hinten ist erstmal kein Likör. Da steht hinter ihrer Theke. Wie kommen Sie auf die Idee da hinten, dass ich irgendwie Likör entwendet haben könnte?
Ja, den Hundelikör.
Genau. Fehlt irgendein Produkt, habe ich dann noch so gesagt. Und dann dachte ich mir in dem Moment, okay, das klingt verdächtig, was ich jetzt gesagt habe. Ich sollte vielleicht nicht so fragen. Und dann irgendwie, ich dachte mir dann, ach, ich habe jetzt keinen Nerv. Und ich habe dann natürlich angefangen zu weinen, weil ich mir dachte, ach du Scheiße. Er wurde auch immer lauter und hat gemeint, jetzt entweder du gibst es jetzt zu oder keine Ahnung. Dann kam irgendwie auch noch seine Frau aus dem Keller hoch und meinte, ja. Hat dann auf einmal angefangen zu auch noch so mich anzupumpen. bis ich dann gemeint habe, ja, aber sie, ihr seht, also man sieht doch nicht, dass ich irgendwas entnommen habe. Und dann dachte ich mir im selben Moment, das klingt jetzt so, als ob ich mich dafür rechtfertige. Ja, man sieht doch nicht, wie ich jetzt da den Kirschlikör geklaut habe. Aber ich dachte mir auch in dem Moment, wie kommt ihr überhaupt auf die Idee? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte einfach. Und dann meinte ich dann am Schluss jetzt, ihr könnt gerne die Polizei rufen, weil ich habe nichts geklaut. Ja, ich bin hier jede Woche, ich bin, ihr kennt mich doch. Und jetzt kommt ihr darauf, mich so zu beschuldigen. Und er meinte nur, ja, also wenn du jetzt sagst, hast du ihn jetzt geklaut, ja oder nein? Ich sagte, nein. Und er hat gesagt, okay, dann kannst du jetzt gehen. Und dann bin ich halt weinend aus dem Shop raus und dachte mir nur, ey.
Krass, krasse Geschichte.
Wahnsinn. Man meint ja auch gar nicht, dass sich diese Überwachungsvideos erstens angucken.
Und vor allem im Nachhinein anschauen? Was soll ja. das?
Und dann mit so einer billigen Nummer, so, ich zeig dir mal ein Video und so. Echt? What?
Ja, auch noch
so eine Art und Weise.
Auch so, als ob er das herausfinden wollte, wie ich drauf reagiere. Okay, aber...
Aber es ist ja klar, dass man einfach geschockt ist, gar nicht weiß, was man reden soll, dann irgendeine Scheiße stammelt, die dann, mit der man sich verdächtiger macht. Ja. Aber ehrlich, weil man nur, weil man irgendwie in Panik und Schock ist und Angst hat, dass irgendwie was ist, weil man ja nichts gemacht hat. Und,
ganz genau.
Also,
und in dem Moment dachte ich mir dann eben noch, nur weil ich jetzt gesagt habe, wie viel kostet der Kirschlikör für meine Familie, hatte die also... als Geschenk hat er die Story irgendwie dann in sich ausgedacht, dass ich da den gestohlen haben könnte, aber auch noch so komisch, dass er seinen eigenen Laden nicht kennt und weiß, dass da hinten nichts ist, ja, gar kein Kirschlikör.
Ja, und du, wenn du echt jede Woche da warst und immer alles bezahlt hast, was will er denn?
Also es ist eine ziemliche Räuberpistole hier und das war jetzt noch am Wochenende, oder? Also kurz bevor.
Genau, und ich hatte dann eben dann nur diesen Guaraná, dieses Brasilien, das ist mir vorhin nicht eingefallen, gekauft. Und vielleicht kam das vielleicht auch so rüber, so, jetzt rede ich die ganze Zeit von diesem Kirschlikör und kaufe ihn dann am Schluss nicht. Und dann habe ich ihn bestimmt gestohlen. So. Aber,
sicherlich.
Ja, unverschämt, oder? Ja, am letzten Tag, schöner Abschluss.
Ja, Mensch, ja, das ist natürlich auch nicht cool. Ja, ich habe am Wochenende Samstag auf Sonntag an einem 100-Kilometer-Marsch teilgenommen. Also es war so ein großes Event hier in München, wo man in 24 Stunden hatte man Zeit, um 100 Kilometer zu laufen, beziehungsweise nicht zu laufen, sondern zu gehen. Und ja, es war sehr warm. Man unterschätzt es. Und ich bin bis Kilometer 69 gekommen und habe meine Urkunde abgeholt und...
Was ja auch schon viel ist.
Ja, das ist wahnsinnig viel. Also ich bin auch mega zufrieden und es war auch alles gut. Und aber das Problem ist einfach, der Körper sagt dir irgendwann mal, das Problem ist, du läufst halt durch die Nacht. Also du läufst, es gab mehrere Startgruppen, also 6 Startgruppen hat es gegeben, die immer so mit so einem verzögerten Abstand von 15 Minuten gestartet sind. Ich war Startgruppe 2, 15.45 Uhr ging es am Samstag los und dann... das Problem ist halt, du läufst halt in die Nacht und du läufst aus der Nacht halt auch wieder raus. Das Problem, du hast du halt, du schläfst halt nicht und läufst halt oder marschierst die ganze Zeit. Das ist ein großes Problem, die Müdigkeit. Also ich habe das vorher geahnt, dass es wegen der Müdigkeit krass wird, aber ich habe es ein bisschen unterschätzt und ich hätte einfach mehr Energy Drinks konsumieren müssen. Nee, es ist wirklich so. Also
Endfazit, mehr Energy Drinks
konsumieren. Ja, es ist wirklich so, du musst deinen eigenen Körper irgendwie austricksen oder deinen eigenen Körper irgendwie täuschen, ja, aber indem warum? Du halt einfach... Ja,
also, das ist ja voll ungesund.
Natürlich
warum
ist es
macht
ungesund.
Man sowas?
Also ich habe es halt einfach gemacht, weil ich es als Herausforderung angesehen habe und weil ich es einfach mal schaffen wollte und mir überlegt habe, ist es machbar, 24 Kilometer in 24 Stunden 100 Kilometer zu gehen? Und das Fazit ist jetzt, es ist machbar, aber man muss man muss entweder noch ausgeruhter, noch fitter sein oder vorher mehr trainieren.
Schon Hornhaut anlaufen.
Nee, das ist auch nicht
keine Blase.
Das war auch nicht das Problem. Also ich bin ja am Montag in der Arbeit sogar gewesen und ich hatte überhaupt keine Blase am Fuß und es war alles top. Ich war halt nur unglaublich müde und erschöpft. Und das Fazit ist wirklich, du musst gucken, dass du dieses Müdigkeitsdilemma, dass du dieses Müdigkeitsdilemma irgendwie ausblendest, dass du es halt irgendwie schaffst, dass du nicht morgens um 5 total müde bist. Also bei mir kam das so um so die Müdigkeit am Samstagabend um 11:30 ging so los, dann habe ich so um 10:30 den Energy Drink getrunken, dann geht's 2-2,5 Stunden wieder und dann kommst du halt in so ein komplettes Müdigkeitstief und der Körper sagt halt irgendwann, ich bin zu überanstrengt, lass gut sein. Und ich bin dann mit dem Bus ab so einem Checkpoint, also da gibt's halt mehr Checkpoints, es gibt 5 Checkpoints, wo man halt immer aussteigen kann und ich bin halt dann vom Checkpoint mit dem Bus nach Wessling gefahren und von Wessling mit der S-Bahn weiter. Ja, aber es sind eben zwei Sachen. Also es war halt am Samstag auch schon ein bisschen die Temperatur. Also da hat es auch schon über 30 Grad gehabt. Das ist anstrengend. Und in der Nacht ist es zwar kühler, aber du läufst halt die Nacht durch und übergehst deinen Schlaf. Deswegen, das war so meine Herausforderung am Wochenende mit dem Fazit, ist machbar. Aber man muss sich irgendwas wegen dieser Schlafsache halt einfallen lassen. Also Schlafentzug ist wirklich eine schlimme Sache. Ist ja auch irgendwie immer ein bisschen so auch gerne auch mal so Folterinstrument und Terrormethode in Anführungsstrichen, dass man halt Leuten einfach den Schlaf raubt. Buchstäblich. Und deswegen ist das so das größte Problem gewesen. Aber es war ein schönes Event. Es sind irgendwie, glaube ich, 1800, 1900 Leute sind da irgendwie angetreten und ins Ziel haben es dann so 10% geschafft. So, also es gibt keine Zahlen.
Es ist ja schon Wahnsinn, wie weit du gekommen bist.
Es gibt bis jetzt noch keine Zahlen, die veröffentlichen so, das ist so eine ganze Eventreihe, also die machen diese Mammutmärsche in 3 oder 4 in ganz Deutschland. Es gibt es irgendwie in 2 Wochen, ist in Wuppertal, also wer Lust hat, das zu machen und uns hier in der Nähe von Wuppertal hört, kann da mitmachen. Und dann gibt es immer noch einen irgendwie in der Nähe von Berlin, ja.
Aber das ist interessant, dass du das jetzt auch eben mit dem wenigen Schlaf ansprichst, weil ich eben auch an einem meiner letzten Tage in Lissabon, wo ich halt das noch ausnutzen wollte, um mit Freunden feiern zu gehen. Und dann war ich irgendwie so aufgedreht, dass ich dann eben wirklich die Nacht durchgemacht habe, am nächsten Tag zur Arbeit bin und 34 Stunden am Stück nicht geschlafen habe. Und mir dann auch am Ende dachte, wow, wie habe ich das durchgehalten? Zwischenzeitlich hatte ich wirklich auch so ein bisschen Herzrasen. Das ist ja auch echt ein bisschen dumm, was man sich da manchmal antut. Aber ich dachte halt nur, okay, einmal und dann nie wieder. Aber dass man dann auch echt so in Trance ist am Schluss und auch so ein bisschen wie betrunken und irgendwie so, oh, mir ist alles egal. So Wahnsinn, oder?
Ja, also im Gegensatz zu vielen Leuten hatte ich halt das Glück, dass meine Füße halt noch top in Schuss waren. Also viele haben halt wirklich ihre Füße komplett schon so zerschlissen gehabt und haben sich so ab Kilometer 40, 50 auch schon weiter gequält. Und auch wenn es unvorstellbar klingt, aber ich habe wirklich da so morgens um 5, 6, ich habe wirklich Leute, erwachsene Menschen am Straßenrand weinen sehen vor lauter Schmerz und vor lauter Verzweiflung und so. Also es kann schon körperlich, wenn du die Füße halt komplett durch hast, da haben auch Leute dann geschrieben, so in diesen Facebook-Gruppen, ich habe 17 Blasen, ich kann nicht mehr weiterlaufen und so. Also,
da muss man. Es ist immer wieder bemerkenswert, was sich Menschen freiwillig antun. Für eine Qual antun.
Ja, also man hätte den Kopf schon noch ausschalten können und auch ich hätte den Kopf noch weiter ausschalten können und hätte den Schlaf einfach übergehen können. Dann wäre es vielleicht mit
Simone schüttelt mit dem Kopf.
Ja, das ist so, okay, warum? Ja, also es ist ja nicht mal so, dass du dann irgendwie gesagt hast, geil, dann habe ich jetzt so und so viel Geld erlaufen für irgendwas Gutes. Nee, klar. Oder ich habe damit, also das ist halt nur was, klar, für mich selber. Ich habe das halt geschafft, das ist natürlich auch wichtig. Aber
natürlich.
Ich weiß nicht, da würde ich für mich persönlich, was muss jeder selber wissen,
natürlich.
Sinnvollere Herausforderungen.
Das gebe ich auch offen zu. Es ist halt so eine extreme Situation, in die man sich dann auch bewusst setzt. Und ich meine,
warum hast du dich denn eigentlich in diese Situation gesetzt?
Ich mache das schon immer gerne, so auch so weite Strecken zu wandern und zu gehen. Ich habe letztes Jahr war ich ja in Rheinland-Pfalz und habe dort so ein 24-Stunden Lauf ist halt der falsche Begriff, also so ein 24-Stunden Marsch halt gemacht. Da waren es aber halt in 24 Stunden waren es halt 75 Kilometer. Mhm. Und da konnte man viel mehr Pausen machen und konnte sich viel stärker regenerieren. Und die 75 Kilometer sind viel einfacher machbar als jetzt nochmal 25 Kilometer drauf. Und man muss sich im Endeffekt ja wirklich vor Augen führen, man läuft bei 100 Kilometern, du hast halt über 2 Marathons. Natürlich ist es nicht vergleichbar, weil ein Marathon läufst du ja und das gehst du halt nur, aber du hast 2 Marathons gegangen und du bist 24 Stunden unterwegs. Und du musst halt einen Schnitt von ungefähr 5 km/h die Stunde haben, wenn du gehst, wenn du die ganzen Pausen noch einrechnest und so. Also das ist schon krass.
Gibt dir das Gefühl von Freiheit oder Stärke oder also jetzt mal, um ganz tiefgründig zu werden und jetzt, ich nehme jetzt hier diese Interviewposition an, warum, verdammt nochmal?
Ja, es ist halt eine Herausforderung und irgendwie sowas, wo man sich halt persönlich an seine Grenzen treibt. Das kann ich natürlich auch anders machen, aber ich habe das jetzt halt oder ich mache das halt ganz gerne so. Natürlich ist es auch ein Gefühl von Stärke und ein Gefühl von Willensstärke, wenn du das schaffst. Mhm. Aber es ist, also ich finde es auch so ganz gut, so in der Gemeinschaft sowas anzuleiern und zu gucken, wer schafft es, wie sind die Leute so drauf. Ich bin auch jemand, der ganz gerne auch so Leuten zuschaut, sage ich jetzt mal, und guckt, wie sind die anderen so, und sich da auch so ein bisschen zu vergleichen. Aber ich habe jetzt dafür nicht speziell trainiert. Also da gibt es ja schon Leute, die haben halt dann, also es gibt eine Facebook-Gruppe, gab es da, und da haben die Leute wirklich reihenweise reingepostet, wie sie das Wochenende davor 70, 80 Kilometer am Stück gegangen sind. Und das habe ich halt gar nicht gemacht. Und ich habe es mit einem Kumpel zusammen gemacht und unser Ziel war halt wirklich da hinzugehen und zu starten und zu sehen, okay, wie weit kommt man. Also ich hatte halt den großen Vorteil im Gegensatz zum Kumpel von mir, dass ich halt wirklich keine Blasen und keine Verletzungen an den Füßen hatte. Er hatte das schon. Und dann ist es natürlich schon, ja, 10 Kilometer früher aufgehört. Dann ist es natürlich schon sehr, sehr hart. Also sich da verletzt über die Strecke zu schleppen, das hätte ich dann auch nicht gemacht. Also ich glaube, da würde ich ganz, ganz schnell klein beigeben. Bei mir war es halt wirklich so eine mentale und so eine Erschöpfungssache dann, die irgendwann.
Du wolltest noch was fragen, Simon?
Aber auch da kann man wieder daraus lernen und es beim nächsten Mal irgendwie anders machen.
Ja, gut, Daniela, dass du das sagst. ja, also erstens würdest du es wieder machen. Also du hast es ja jetzt schon.
Ich werde es wahrscheinlich schon machen, weil ich es halt unbedingt schaffen will. Und ich habe es also halt nicht geschafft.
Unbedingt mal die 100 Kilometer dann.
Ich glaube schon. Also ich habe, also als ich diese Sache in Rheinland-Pfalz gemacht habe, diese 24-Stunden-Wanderung, die ja immer nur so 75 Kilometer sind, das habe ich auch beim zweiten Mal erst geschafft. Und als ich dann morgens nach knapp 70 Kilometer aufgehört habe, bin ich da halt zu dieser Station gegangen und an jeder Station gab es halt so jemand, der da saß, da konnte man sich seine Urkunde holen. Und dann habe ich halt zu dem gesagt, ja, ich höre jetzt auf, Urkunde und so. Und dann hat er gemeint, ja, mit dem 70 Kilometer Resultat von heute bist du bereit in Wuppertal in 2 Wochen, dann schaffst du die 100 Kilometer. Und ich glaube, da hat er recht.
Machst du das?
Nein, das mache ich nicht. Aber man kann, glaube ich, schon, ich glaube, man kann es schon schaffen, wenn man mehr Training hat. Und ich glaube, meine Herausforderung, mein Ziel ist es schon, das auch zu schaffen. Und jetzt ist erstmal noch entspannt und schauen, wie es läuft und so. Aber ich glaube, dass ich mich schon im Januar vielleicht wieder anmelden würde.
Da hatten wir ja auch letztens drüber gesprochen, dass man sich doch so Ziele setzt.
Ja, diese Quests, meinst du, oder?
Genau, genau. Dass es das vielleicht irgendwie von dir ist, Flo. Mhm. Okay, interessant schon, ist, ja. Das würde dich ja dann tatsächlich zum Typen Mensch, der Entdecker vielleicht machen, oder?
Wir sind jetzt bei den Typen Mensch, ja, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also,
was ist denn ein Entdecker?
Mensch, sag mal.
Erzähl doch mal.
Also Flo kann das, glaube ich, am besten zusammenfassen, weil wir hatten diesen Themenvorschlag von Clever Claudi gekriegt. Und Flo wusste sofort, um was es geht, aber er, sag mal, also die ältere Version dieses Schemas.
Also Flo kann sich das nur deswegen so gut merken, weil Flo mal in der 7. Klasse gut aufgepasst hat. Mhm. Nein, Flo war mal in der 7. Klasse am Gymnasium und hat seinen besten Freund, der damals diesen Stoff, der über diesen Stoff abgefragt wurde in der Schule. Und sein bester Freund hat das damals nicht gewusst und hat irgendwie für diese Unterrichtseinheit und für diese Abfragerunde eine 5 kassiert. Und sein bester Freund hat unter anderem dadurch die Schule verlassen und ist auf eine andere Schule gegangen und hat einen komplett anderen Lebensweg eingeschlagen. Das ist jetzt alles nicht so dramatisch, wie es klingt.
Okay.
Auf jeden Fall gibt es diese antiken Menschentypen und das sind irgendwie 4. Und das ist so der Phlegmatiker, den man ja auch so kennt. Und das ist der Melancholiker, der einem ja was sagt. Und es ist der Choleriker, der vielen ja auch sicher ein Begriff ist, und es ist der Sanguiniker, was so von dem zäh dahinfließenden, dickflüssigen Blut kommt. Und das sind so die 4 Persönlichkeitstypen der Antike. Und Dani hat ja jetzt gerade schon angesprochen, die neueren Bezeichnungen dafür. Und wir haben uns da mal schlau gemacht und da gibt es auch 4. Also es ist dem antiken Schema angepasst. Es gibt den Entdecker, es gibt den Wegbereiter, es gibt den Diplomat, und es gibt den Gründer. Und es gibt lange, lange, lange Artikel dazu, die man sich durchlesen kann. Durchlesen könnte. Meine Conclusio an dieser Stelle ist, um das schon mal vorwegzunehmen, ist, genau wie mit diesen antiken Typen, man ist keiner komplett, sondern man ist immer eine Mischung aus allem. Mhm. Und wie wir auch von Dani vorher schon erfahren haben, im kleinen Vorgespräch, und da hat sie in meinen Augen auch recht. Es gibt einen Typ, der dominiert, aber man ist auch viel, viel anderes. Und man ist jetzt vielleicht ist Simone eher so ein Entdecker auch und ist aber auch ganz viel Wegbereiter und ist ganz viel Diplomat und ist ganz viel Gründer. Und vielleicht ist Dani eher der Gründer, aber auch ganz viel Diplomat, ganz viel Wegbereiter, aber auch viel Entdecker. Und bei mir genauso. Also,
jeder ist verschiedene. Also, das ist auch meine Uni schon. Bei unserem tollen Fach Teamentwicklung.
Ja.
Da gibt es halt auch so verschiedene, da gibt es aber mehr, 7 oder so, welche quasi Komponenten es in einem Team gibt. Da gibt es eben auch so was wie den Wegbereiter, den auch so.
Den, es gibt ja auch da immer diesen lustigen und das ist ja dann immer der alles total locker
sieht. Genau, der mit den Fakten, der, ja. Also da gibt es so eben auch so verschiedene Typen und da
gibt es
dann auch einen Test, so ganz an Fragen beantworten und dann kommt da irgendwas raus, wer du am ersten bist und dann...
Es ist ja auch
vielleicht
so
auch wie die 4 Häuser bei Hogwarts, oder?
Genau.
Wahrscheinlich
aber das entscheidet ja schon der Hut.
Ja, das entscheidet der Hut. Das, worüber wir hier sprechen, entscheidet nicht der Hut, sondern wie war das, als ich im Bauch meiner... Nee, also da glaube ich entscheidet ganz, ganz viel auch die Biologie. Und natürlich ist das alles angepasst.
Im Mutterleib einem Östrogenbad ausgesetzt, ja. Also
genau, also ich glaube, das ist schon auch richtig und
ich glaube, das Umfeld macht halt auch viel
aus. Das stimmt auch wieder, und denke ich auch. Und was die Simone gesagt hat, ist halt, dass es gerade so in so einem Team gibt es halt eben den Alpha-Mann oder das Alpha-Tier, ganz, ganz gendergetreu. Aber es ist halt nie komplett nur und ausschließlich, sondern es ist echt immer eine Mischung.
Ja. Man hat halt irgendwas Vorherrschendes oder nimmt dann jetzt im Team die Rolle, so eine bestimmte Rolle ein.
Ich weiß jetzt auch nicht, wer ihr so seid. Also vielleicht ist Dani echt so die Gründerin. Und,
ja, also
sag mal,
Gründerin habe ich gerade mal gesehen, ist wie Thomas Gottschalk. Der stets verbindlich Harmonie bemüht und ein beliebter Entertainer. Ich muss schon sagen, darin so sehe ich das auch.
Das bin ich jetzt zum Beispiel nicht.
Was stand da mit Helene Fischer?
Nee, Helen Fischers
Buch.
Das Buch. Ups. Helen Fischer hatte eben das nochmal neu, Helene Fischer.
Ich glaube, Simone ist so ein Wegbereiter, oder?
Simone Wegbereiter wäre wie... Hier steht jetzt
kein Embryo in hoher Testosteronkonzentration.
Ich glaube, da muss jeder
direkt so direkt analytisch durchsetzungsfähig, ja klar.
Hm.
Selbstbeherrscht, mutig, pragmatisch, hilfsbereit.
Aber ich glaube, wenn du dir jetzt...
Kühl,
Aber wenn du dir jetzt was zum Entdecker durchliest, ist halt auch Simone der Entdecker. Also es ist wirklich...
Ja,
man muss wirklich beide für sich vielleicht überlegen, was man so ausschließlich ist. Also ich glaube, ich bin jetzt persönlich für mich eher nicht so der Gründer.
Neugierig, kreativ, optimistisch. Will sinnlich und intellektuell gefesselt werden, sonst wird ihm langweilig. Also wir sind schon Entdecker, Dani, oder?
Ja, würde ich auch.
Also ich bin zum Beispiel wenig Gründer, weil ich bin jetzt, glaube ich, nicht so...
Nicht traditionell, bodenständig, methodisch, mit Respekt vor Autoritäten.
Nein, bin ich nicht.
Und oft ein bisschen langweilig, vielleicht passt es
doch. Steht es auch da, oder was? Nein, das kann nicht sein. Nein, das ist ja hier... Nein, ich bin wahrscheinlich auch eher Entdecker und Wegbereiter. Bin vielleicht auch nicht so der Diplomat, aber vielleicht auch ein bisschen. Also ist auf jeden Fall ganz spannend und ich glaube, da kann man sich im mannigfach drin einlesen und viele, viele Sachen für sich selber raussuchen und das ist auf jeden Fall ein ganz cooles Thema.
Auf jeden Fall teilt uns doch mit, wiederum ist wer ein typischer ihr Gründer. Denkt, dass ihr seid.
Ja, genau.
Angela Merkel, Barack Obama oder Bill Gates sind beispielhafte Wegbereiter. What?
Naja.
Auch einigen Fußballern wie Michael Ballack oder Arjen Robben kann man das unterstellen. Sie bringen Leistung, erfassen die Situation und nutzen sie zugunsten ihres Teams. Naja, also ob Arjen Robben schon jemals so intensiv die Situation zugunsten seines Teams genutzt hat, nur jetzt für Fußballfans dahingestellt sein. Aber
was denkt ihr, wer der Manu? Vielleicht können wir das auch noch so, jetzt wo wir die 4 Typen, was ist denn der Manu? Welcher Typ ist er, Flo?
Mensch, welcher Typ ist Manu? Das ist schwierig. Vielleicht ist Manu auch eine Mischung aus Wegbegleiter und Diplomat.
Mhm.
Aber...
Haben wir schon den Diplomaten?
Ich glaube, schon ein bisschen der Gründer, der Manu. Offen ein bisschen langweilig. Definitiv. Nein, Spaß.
Nein.
Aber,
was soll der Diplomat nochmal?
Der Diplomat, intuitiv, offen, vertrauensvoll, Tagträumer. Ja doch, der Manu, oder? Ja, also auf jeden Fall Diplomat und Gründer, ja.
Vielleicht sind wir auch alle mehr Diplomat, als wir denken.
Ja, und oft ist das wie man sich ja selbst einschätzt, nicht unbedingt auch das, wie andere einsehen, ne?
Also ich glaube, und hier steht ja auch, Hormone entscheiden, wie wir verfallen. Ich glaube, da kann man wirklich viel, viel reinlesen und reininterpretieren. Ich habe letztens auch gehört, dass ganz viel vom Sternzeichen abhängt. Das hat mir auch
immer gesagt. Also da, also nee. Also
das schneiden wir jetzt nicht mal an.
Löwe, ne? Also Löwe immer mit Skorpion, aber auf gar keinen Fall mit Krebs und Stier. Also es ist auch wieder so ein anderes Kapitel. Deswegen.
Das ja. ist, ich glaub, aber es das kommt ja schon auch auf den Aszendenten an.
Der Aszendent ist natürlich auch wichtig. Und dann kommt natürlich auch das chinesische Sternzeichen ins Spiel. Ob man jetzt eher Ratte oder eher irgendwie... Ich bin Ratte. Chinesische Sternzeichen. Aber, ja, und dann gibt es auch Kaninchen.
Darf ich noch ein was dazu sagen? Gibt es ja. auch Maus? Weiß jetzt gar nicht. Nur Ratte, gell?
Ich glaube, es gibt nur
Ratte. Und man denkt ja immer, Ratte, naja, das ist jetzt nicht so unbedingt das coolste Tier bei den chinesischen Sternzeichen. Stimmt.
Aber?
Nicht? Oder habe ich das schon mal gesagt? Naja, ich sag's jetzt nochmal. Es ist eins der stärksten Tiere, weil eine chinesische Sage besagt, dass alle Tiere einst ein Wettrennen gemacht haben und die Ratte das schnellste Tier war und als erste das Ziel erreicht hat, weil sie so klein und flink ist.
Das wundert mich nicht, dass die vom Hahn ins Ziel gekommen ist.
Bitte?
Pardon?
Und vom Hallo? Affen.
Ich bin halt der Genießer, ich bin langsamer
Geher. Vielleicht bin ich aber auch Affe, ich weiß es jetzt gar nicht genau.
Da geht's guck's ja immer mal nach, da geht es um die Jahreszeit,
da geht es um die Jahrgänge, ja. Da geht es natürlich nicht um die Monate, sondern da geht es nur um die Jahrgänge, und weil ich das ja alle 12 Jahre hier so...
Man sagt auch, dass das Schwein vielleicht, naja, das klingt jetzt auch nicht so gut, aber eine chinesische Sage besagt, dass bei einem Schönheitswettbewerb von allen Tieren das Schwein gewonnen hat.
Das ist ein gutes Stichwort. Am Ende gewinnt das Schwein den Schönheitswettbewerb.
Oh, ich liebe Schweinchen.
Das ist super, ja.
Tierpark gibt es jetzt auch so süße.
Am Ende gewinnt
geht das... Geht ins Mühlendorf, frisch eröffnet.
Am Ende gewinnt das Schwein den Schönheitswettbewerb.
Das ist ja, ein sehr gutes Schlusswort. Das
ist ein sehr gutes Schlusswort für diesen...
Heute ist nämlich die Zeitpolizei wieder dabei, lieber Flo.
Ja, aber die Zeitpolizei ist ja schon auf dem absteigenden Ast, weil ja. Es ist ja schon trotzdem über eine halbe Stunde.
Ja, deswegen.
Stimmt. Deswegen muss jetzt noch der Songtipp von Dani rausgeballert werden.
Nee, ich Nein, von Simone. Das. Oh, Entschuldigung. Nein, Fakten, Flo. Ja, und zwar, das ist die Britney. Die Britney ist das jetzt heute mal. Die Britney Spears, weil die kommt ja jetzt nach Deutschland. Die Dani geht jetzt aufs Konzert am Sonntag, nicht wahr?
Ja, genau.
Genau, wir zeichnen heute am 1. August auf. Genau, und ja, da finde ich Toxic ganz cool. Da habe ich auch so Hairspray-Verbindung, weil einer von unseren Jungs das ganz cool immer gesungen hat.
Und aber ja, Toxic ist ja auch so ein Ding aus den 90ern, oder?
Ja, nee, aber
aus den 2000ern. Ja,
aber ich mag diese alten Lieder lieber.
Ich kenne ja Britney noch aus den 90ern.
Von deswegen. Mir kommt da nur ein Songtipp, der da hier schon alt ist.
Naja, aber Flo spricht jetzt von den uralt Songs.
Ja, Flo spricht von den Songs, die ja noch so aus den...
Ja, gut, da haben wir ja noch gar nicht gelebt.
Das ist aber schon richtig, ja. Da hast du noch gar nicht gelebt.
Ja, klar, ich schon. Damals. Baby One More Time war ich mit dabei.
Ja. Ah, ja.
Doch, dann klar, doch. Weiß ich noch
aber
ganz
ich hab Britneys Werdegang, glaube ich, seit den späten 2000ern nicht mehr verfolgt. Da gab es ja diese ganz großen Abstürze und so. Ja, was.
Trotzdem. Man sollte sich nicht mit so viel Negativität belasten.
Nein, ich war jahrelang heimlich Fan. Ich war jahrelang heimlich Fan zwischen 98 und 2005.
Jetzt hast
ganz
du dich
groß.
Ja.
Mensch, damals zwischen...
Da kommen die tiefen Geheimnisse raus jetzt.
Zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr, da ging es ab. So.
Ja, damit beenden wir das Ganze Podcast, jetzt, bevor noch irgendwelche schockierenden Sachen kommen.
Und es war eine sehr schöne Folge mit sehr viel Tiefgang und sehr viel Philosophie und sehr viel Antike.
Ja, oder? Ja. Fand ich auch. Das stimmt.
Genau, cool. Hauptsache wir fanden uns selber gut.
Ja, ja, Hauptsache wir fanden uns selber gut.
Also ich muss sagen, ich fand mich diesmal wirklich am allerbesten.
Ja, also so gut ich war faktentechnisch heute ein bisschen dünn besetzt.
Ist okay. Dafür hast du mit persönlichen Erfahrungen.
Dafür habe ich persönliche Erfahrungen reingehauen ins Feld. Und geht alle einen Mammutmarsch, geht an eure Grenzen.
Ja, und erzählt uns aber.
Oder geht
rein
halt
in die Kommis, verbreitet
geht halt einfach nur zum Edeka oder so um die Ecke und das reicht dann auch schon.
Aber immer schön bezahlen.
Ja. Oh Gott.
Gut, damit sagen wir Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Bye.
Ja, am Feierabend. Ciao.
Tschüss.
Wir am Feierabend. Der Podcast.